Deutschlandfunk Kultur heute.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimar hat ein neues Gedenkstättenkonzept vorgestellt. Die EU skizzierte einen europäischen Kulturkompass und in Berlin, da trafen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller, um über die Wirkmacht der Worte in politisch brisanten Zeiten zu diskutieren. Zu diesen Themen begrüßt sie Susanne Lurwig und wie viel Wirkmacht die Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben, das dürfte die heutige Freilassung des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal deutlich machen, für die sich Steinmeier eingesetzt hatte. Der 81-jährige Schriftsteller war im März dieses Jahres zu 5 Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem, weil er in einem Interview mit einem rechten französischen Online-Magazin die Grenzen zwischen Algerien und Marokko in Frage gestellt hatte. Sansal gilt als sehr krank, eine lange Haft, so mahnten viele, würde er gesundheitlich nicht überstehen. Die algerische Regierung unter Präsident Abdelmadjid Tebboune wirkte lange unbeweglich und nun hat sie ihn aber freigelassen. So wie es aussieht, ist er bereits auf dem Weg nach Berlin. Darüber kann ich nun mit dem Algerienkenner und Boualem Sansal Vertrauten, dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi, sprechen. Herr Leggewi, kam diese Freilassung für Sie auch überraschend?
Ja, schon. Wir hatten häufiger erlebt, dass Gelegenheiten, Sansal zu begnadigen, zum Beispiel am Unabhängigkeitstag und bei hohen islamischen Festtagen, verstrichen sind. Und die Sturheit des algerischen Regimes steigerte sich noch, als dann aus Frankreich entsprechende Forderungen kamen und das Verhältnis zu Frankreich, zu Algerien, sich eben immer weiter verschlechterte. Und insofern waren wir nicht mehr besonders hoffnungsvoll, ihn loseisen zu können. Aber man muss wirklich den Bundespräsidenten Steinmeier loben. Er hat wirklich mit großer Beharrlichkeit und stiller Diplomatie geschafft, seinen Amtskollegen davon zu überzeugen, Sansal aus dem Gefängnis zu befreien.
Aber reichten da jetzt freundliche Worte oder wird es eine Gegenleistung geben? Was möchte Algerien für die Freilassung haben? Was glauben Sie?
Da bin ich natürlich nicht im Bilde, weil ich nicht eingeweiht bin in solche Gespräche. Das Ganze ist sehr im Geheimen abgelaufen. Aber ich denke, dass es keinen Deal gegeben hat, aber doch eine Verständigung darüber, dass man die deutsch-algerischen Beziehungen nun pflegt. Die sind im Wesentlichen ökonomischer Natur. Algerien verlangt auch von der EU weitere Maßnahmen der Erleichterung von Handel und so weiter. Wir sind angewiesen auf algerisches Gas und dergleichen mehr. Ich kann mir also vorstellen, dass hier die Perspektive einer deutsch-algerischen Kooperation aufgemacht worden ist, gerade in einer Situation, das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum das Regime weich geworden ist, in der zum einen das Verhältnis zu Frankreich sich immer weiter verschlechtert und zum anderen auch alte Freunde Algeriens, das sind eben China und Russland, sich von diesem Land mehr und mehr abwenden, beziehungsweise Algerien sich daran stört, in welch drastischer Weise beide imperialistischen Nationen, Russland und China, in der Sahelzone vorgehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine Erwartung besteht, dass nun ein gewisses Tauwetter zwischen Deutschland und Algerien einsetzt. In Algerien ist es immer noch so, dass das Renommee Deutschlands als Unterstützer des algerischen Befreiungskrieges in den 50er und Anfang der 60er Jahre immer noch wirkt. Also gerade die alten Kämpfer wie Tebboune wissen noch, dass es in Deutschland sogenannte Kofferträger gegeben hat. Das waren junge Menschen, Gewerkschafter, Kirchenleute, die sich damals antikolonial betätigt haben. Wir haben ein ganz gutes Ansehen dort und ich denke, das ist vielleicht der Deal, den man jetzt eingegangen ist. Mehr weiß ich aber darüber nicht.
Sie sagen es gerade, das könnte der Deal sein. Und ein Deal mit Frankreich, so scheint es ja, war ja tatsächlich unmöglich. Frankreich als ehemalige Kolonialmacht, Aussagen von Emmanuel Macron, wo es dann hieß, Algerien habe quasi gar nicht existiert als Land, bevor es kolonialisiert wurde. Frankreich konnte vermutlich bitten, wie es wollte, war da nichts zu schaffen, um Sansal freizulassen?
Also es gab in Frankreich natürlich große Anstrengungen. Es gibt dort ein Komitee de Soutien, ein Unterstützungskomitee. Es ist nicht so, dass in Frankreich nichts passiert ist. Insbesondere die französischen Konservativen haben sich sehr stark bemüht. Die französische Linke hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil sie gewissermaßen Sansal immer seine anti-islamischen Positionen vorgeworfen hat, um dann bei den Muslimen in Frankreich sozusagen um Stimmen zu werben. Das Verhältnis der Regierung ist speziell dadurch belastet, dass die französische Regierung immer restriktive Maßnahmen gegen die Einwanderung, die ja seit Jahrzehnten abläuft, ergreifen gedenkt. Das heißt, hier ist auch dann weiterhin die Rede von algerischen Einflussagenten, die in Frankreich Propaganda machen. Es gab auch wirkliche Gewaltverstöße. Und ich denke auch, dass es jetzt im Moment zu überlegen ist, wohin wird eigentlich Sansal, wenn er denn tatsächlich in Europa eintritt, wo wird er eigentlich hingehen? Wird er in Frankreich sein? Wird er dort sicher sein? Das ist alles eine Frage. Und möglicherweise müssen wir uns auch überlegen, wie wir ihn sozusagen in Deutschland aufnehmen können.
Ich wollte gerade sagen, er ist jetzt auf dem Weg nach Deutschland. Wird er überhaupt noch nach Frankreich können oder wird er dann im Exil landen, also in Deutschland, in einem Land, in dessen Sprache er nicht spricht, was wahrscheinlich für einen Schriftsteller doch sehr schrecklich sein müsste?
Sicherlich, aber er hat einen guten Verlag hier, er hat Freunde hier, das hat sich ja in dem letzten Jahr gezeigt, die zu ihm gehalten haben. Wir sind unglaublich happy erstmal in diesem Moment und wir werden natürlich respektieren, wenn er sagt, ich will nach Frankreich. Er hat eine Wohnung in Frankreich, er wollte ohnehin nach Frankreich gewissermaßen seinen Lebensabend verbringen und das wird man natürlich respektieren. Die Frage ist nur, ist es wirklich sicher für ihn, in Frankreich zu leben. Man weiß von vielen anderen Schriftstellern, dass es immer irgendwelche Irren geben kann, die meinen, einen Auftrag zu erfüllen, wenn sie gegen Regimekritiker vorgehen. Also ich denke, wir müssen offen sein, wir müssen ihn herzlich empfangen. Wir sind froh, dass er wieder zurück ist. Wir haben es sozusagen auch uns eingesetzt für einen Schriftsteller. Und ich wünschte mir, dass das ein Modell wird für viele weitere Vorstöße, wo es um die Meinungsfreiheit geht und wo Schriftsteller, Künstler, Journalisten eingesperrt sind.
Das wünschen wir uns auch. Vielen Dank, Klaus Leggewi, Politikwissenschaftler, Freund von Boualem Sansal, zur Freilassung des algerischen Schriftstellers. Nicht die Freilassung von Häftlingen, sondern ihre Inhaftierung, Folter und die zahllosen Grausamkeiten stehen im Mittelpunkt, wenn wir an die dunklen Kapitel der NS-Zeit und der SED-Diktatur denken. In zahlreichen Gedenkstätten in Deutschland wird an diese Verbrechen erinnert. Doch wie können diese Orte der Erinnerung zukunftsfähig bleiben? Welche Rolle soll der Kolonialismus in Gedenken spielen? Antworten auf diese Fragen gab heute Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, als er sein neues Konzept für die Weiterentwicklung der deutschen Gedenkstättenarbeit vorstellte. Wladimir Balzer hat zugehört.
Sogar Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, ein großgewachsener und sendungsbewusster Mann, wirkt etwas verloren hier in den überdimensionierten Hallen des Kanzleramts.
Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, dass Sie gekommen sind. Ich komme gerade oben aus der Kabinettssitzung.
Neben ihm steht die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke und der Stiftungsdirektor des Holocaust-Mahnmals Uwe Neumerker. Sie stehen für die beiden Kerne dieser neuen Erinnerungskonzeption, SED-Regime und NS-Diktatur. Wobei der Schwerpunkt dieses 50-seitigen Konzepts auf der NS-Zeit und dort auf der Shoah und ihrer Einmaligkeit liegt.
Damit erneuern wir nach 17 Jahren das zentrale Fundament der deutschen Erinnerungskultur und Politik.
Für den Kulturstaatsminister mit besten Drähten zum Kanzler ist dieses neue Erinnerungskonzept zentral in seiner noch kurzen Amtszeit. Am Rande dieser Vorstellung findet er dementsprechend große Worte.
Die Gedenkstättenkonzeption ist ein Herzstück der deutschen Erinnerungskultur, weil die Bundesrepublik sich damit ihrer ethischen Verantwortung vor den Abgründen ihrer eigenen Geschichte stellt.
Eines seiner wichtigsten Themen ist der Kampf gegen Antisemitismus, den er hier nach vorne setzt und dafür auch den Zentralrat der Juden und den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung zu Rate gezogen hat. Dieses Konzept adressiert dabei eine der größten Herausforderungen gerade für NS-Gedenkstätten. Es ist fast niemand mehr da, der vom Leid selbst erzählen kann. Daher müssen digitale Erinnerungsformen her. Material gibt es genug. Unzählige Interviews und Dokumente. Jetzt geht es darum, die passenden Formen zu finden. Von Zeitzeugen-Hologrammen über Apps bis hin zu Podcasts. Aber nicht nur das ist eine Herausforderung. Auch das Publikum hat sich verändert. Gerade bei den Jüngeren, die man erreichen will. Migrantischer, vielfältiger. Was auch einschließt, dass viele mit anderen kulturellen und historischen Hintergründen in die Gedenkstätten kommen. Auch hier will der Bund unterstützen mit Projektmitteln. Mehr als unterstützen kann er sowieso nicht, denn in erster Linie sind die Bundesländer für die Finanzierung der Erinnerungsarbeit zuständig. Der Bund ergänzt nur. Wichtig für Weimar dabei, fragwürdigen Narrativen in der digitalen Welt entgegenzutreten. Fake News, Verharmlosungen beobachtet er und allgegenwärtigen Antisemitismus. Für den Stiftungsdirektor des Holocaust-Mahnmals, Uwe Neumerker, geht es um mehr, um pures Wissen.
Unsere Erfahrung ist, dass das historische Wissen in diesem Land der Täter, in diesem Land mit der Geschichte zweier Diktaturen, geringer geworden ist. Und da müssen wir ansetzen, aber das können nicht allein wir Gedenkstätten leisten. Da ist die Schule gefragt, da ist der Kindergarten gefragt, da ist die Berufsausbildung gefragt, da sind die Universitäten gefragt, da sind wir alle gefragt. Und da ist auch nicht allein der Staatsminister in der Pflicht.
Nicht nur die Inhalte der Erinnerung müssen erneuert werden, auch die Infrastruktur der Gedenkstätten und deren baulicher Zustand. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist sanierungsbedürftig. Ebenso sind es Dutzende Gedenkstätten hierzulande. Der Sanierungsbedarf wird von Experten auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt, was den reinen Erinnerungsetat des Kulturstaatsministers deutlich überschreitet. Es müssen also ganz andere Gelder aufgebracht werden. Gerade werden Haushalte verhandelt. Wolfram Weimer setzt sich ein, sagt er. Für Evelyn Zupke, die SED-Opferbeauftragte, ist die Frage nach der Finanzierung der Gedenkstättenarbeit zentral. Sie benutzt eine Begrifflichkeit, mit der sie sich vielleicht mehr Mittel verspricht.
Die Gedenkstätten gehören zu der kritischen Infrastruktur unserer Demokratie. Aber natürlich muss letzten Endes alles auskömmlich finanziert sein. Aber ich denke, wir haben wieder einen guten neuen Grundstein, von dem aus wir weitergehen können und arbeiten können.
SED-Regime, NS-Diktatur. Was aber fehlt in diesem neuen Konzept der Bundesregierung? Die Verbrechen des Kolonialismus. Diesen Teil der Erinnerung hat Kulturstaatsminister Weimer vollständig ausgelagert, was ihm viel Kritik einbringt. Mangelnde Kolonialismusaufarbeitung? Weimer verneint und drückt es so aus.
Sie ist eine eigene Kategorie und wir sollten sie ernst nehmen, aber in dieser eigenen Kategorie eben entwickeln. Ich warne davor, Vergleiche anzustellen, Relativitäten anzustellen. Das wird beiden Dingen nicht gerecht. Man muss ernsthaft aufarbeiten, die Verbrechen des Kolonialismus. Und da gibt es ein großes Themenfeld, was wir jetzt auch neu entwickeln. Das werden wir in dieser Legislatur auch machen. Aber das würde ich mit dem anderen nicht aufrechnen.
Im Frühjahr will er ein eigenes Konzept zur Aufarbeitung des Kolonialismus vorstellen. Die Schwierigkeiten liegen auf der Hand. Kaum Gedenkstätten hierzulande und große Aufgaben für internationale Verhandlungen, etwa wenn es um Rückgaben und Entschädigungen geht. Die Gedenkpolitik der Bundesregierung hat, wie es scheint, noch viel vor sich.
Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio zum neuen Gedenkstättenkonzept von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, da waren die Ziele auch Museen, Theater, Bibliotheken. Kultur ist identitätsstiftend für ein Land, eine Nation. Das hat auch die Europäische Union längst erkannt und so fördert die EU zahlreiche Möglichkeiten des europäischen Kulturaustausches. Von Creative Europe über Erasmus bis hin zu europäischen Kulturhauptstädten. Noch mehr kulturelle Vernetzung verspricht man sich von einem europäischen Kulturpass. Auch wenn Kultur eine sogenannte Softpower ist, werden ihr doch auch strategische Fähigkeiten attestiert. Heute nun hat der zuständige EU-Kommissar Glenn Mietkalev die Überlegung zum EU-Kulturpass vorgestellt. Und Milan Prosek aus unserem Brüsseler Studio, der war für uns dabei. Milan, was genau verbirgt sich hinter dem Kulturpass für Europa? Kulturkompass für Europa muss es genau heißen.
Ja, ganz genau. Der Kulturkompass für Europa, wie er eben offiziell heißt, ist in erster Linie nur, möchte man sagen, ein Richtungspapier, eine Absichtserklärung, in der steht, was die Kommission sich von der Kultur erhofft und was sie sich für die Kultur erhofft, welche Bedeutung sie der Kultur ganz allgemein beimisst. Und heute bei der Vorstellung hat Glenn Mikalev, der EU-Kulturkommissar, betont, dass die europäische Kultur und die europäische kulturelle Vielfalt weltweit bewundert werden. Er hat aber auch darüber gesprochen, dass die Kultur für Europa eine strategische Bedeutung hat. Wir hören ihn mal kurz.
Culture is the next strategic frontier for the European Union. Creative expression is Europe's first line of defense. It shields democracy from division and from extremism.
Also Glenn Mikalev sagt hier, dass die Kultur das nächste strategische Grenzland der Europäischen Union sei, dass Kreativität Europas erste Verteidigungslinie sei, denn sie beschütze die Demokratie vor Spaltung und vor Extremismus.
Ja, das sind ja ziemlich starke Worte, also der freie künstlerische Ausdruck als erste Verteidigungslinie sozusagen. Dass die EU-Kommission einen Kulturkompass für Europa nun vorstellt, das klingt aber auch ein bisschen so, als wolle die EU-Kommission aus Brüssel heraus eine zentrale Rolle spielen in der europäischen Kultur. Wie passt das zusammen mit einer europäischen Kulturlandschaft, die ja so gerne als vielfältig gepriesen wird?
Ja, da ist ein Spannungsfeld genau dort, denn die Kommission betont ja auch, wie stolz sie ist auf die Diversität der europäischen Kultur, der europäischen Kulturen. Und gleichzeitig spricht sie von der Kultur als strategischem Grenzland. Und das klingt ein bisschen nach Steuerung, nach Ausrichtung der Kultur gegen Feinde von außen. Wie das zusammenpasst, das habe ich Nela Riel gefragt. Sie ist Vorsitzende im Ausschuss für Kultur und Bildung des EU-Parlaments.
Hier sind wir natürlich als Europäisches Parlament sehr gefordert, dass wir dafür sorgen, dass dieser Culture Compass keine zentrale Steuerung sind, sondern vielmehr eine zugrunde liegende Strategie, die Dinge ermöglicht. Wir als Kulturausschuss betonen ganz, ganz stark die kulturelle Diversität Europas, die wir fördern wollen. Es geht niemals und darf niemals darum gehen, kulturell irgendetwas von politischer Seite zu diktieren. In anderen Demokratien sehen wir gerade Repression, wir sehen Einflussnahme, aber der Kulturkompass soll meines Verständnisses nach genau das verhindern, sondern wirklich kulturelle Freiheit, künstlerische Freiheit ermöglichen.
Für Nela Riel ist der Kulturkompass für Europa also wirklich ein Bekenntnis der EU-Kommission zur Freiheit der Kultur und der Wichtigkeit der Kultur für die Demokratie.
Noch ganz kurz, Milan, wie sieht es denn für die Menschen in den EU-Mitgliedstaaten aus? Was kriegen die mit vom Europäischen Kulturkompass? Können Jugendliche dann günstiger ins Theater, in Museen?
Ja, wo Sie die Jugendlichen ansprechen, die Kommission will für junge Menschen erreichen, dass nationale Kulturpässe auch in anderen Ländern anerkannt werden. Das, naja, man spricht, wir wissen, wie hoch diversifiziert die Kultur- und Kultursubventionslandschaft in Europa ist. Dem spreche ich jetzt nicht so viel Wahrscheinlichkeit zu, so ehrlich muss ich sein.
Milan Prosek aus unserem Studio in Brüssel zu den Überlegungen eines EU-Kulturkompasses. Vielen Dank. Achtung, eine Durchsage. Literarische Statements zur Gegenwart. So der Titel einer Veranstaltung gestern im Literaturforum im Berliner Brechthaus. Die Frage, die dabei im Raum stand, war, wie reagiert Literatur auf die Gegenwart? Schnell und instinktiv und verliert sie dann an Tiefe? Oder wartet man ab, formuliert bedacht und ist die Antwort am Ende dann schon überholt? In Zeiten von Krisen, Katastrophen und wachsender autoritärer Politik braucht es vielleicht mehr als je eine klare Haltung. Wie findet man also die passende Sprache für das, was gerade passiert? Und gestern Abend gaben Autorinnen und Autoren im historischen Keller des Brechthauses ihre ganz persönliche Analyse der Gegenwart. Cornelius Wöhlenkemper hat den Abend verfolgt.
Der Analyse der Gegenwart ging eine Reise in die Vergangenheit voraus. In der heutigen Kellerbar des Brechthauses in Berlin-Mitte, in der sich gestern Abend Autorinnen und Autoren trafen, lagerte der Dichter einst seine Kohlen. In der DDR baute man die Räume in ein Restaurant um, in dem Speisen nach dem Geschmack von Helene Weigel serviert wurden oder Erich Honecker mit der US-amerikanischen Bürgerrechtlerin Angela Davis auch mal eine Pepsi trank. Über dem Abend, Achtung, eine Durchsage, literarische Statements zur Gegenwart, schwebte also eine historisch-politisch aufgeladene Atmosphäre. Das Publikum saß eng gedrängt an Bartischen, Improvisationen des Pianisten Simon Grote stimmten auf die Statements zur Gegenwart ein. Literaturkritiker Enno Stahl stellte in seiner Durchsage Grundsatzfragen.
Gibt es überhaupt noch eine Gegenwart und eine Gegenwartsliteratur in einer Welt aus Algorithmen? Aus gedanklichen Fertigbauteilen?
Was KI mit der Sprache und was mit dem Begriff der Autorenschaft macht, waren Leitfragen des Abends. Die Berliner Autorin Luise Meyer leitete daraus einen politischen Literaturbegriff ganz im Sinne Bertolt Brechts ab. Beim Schreiben über die Gegenwart gehe es nicht um ein ästhetisches Ringen, um künstlerische Ansprüche, sondern vor allem um die Wirkungsmacht der Literatur in der konkreten gesellschaftlichen Situation.
Wie werden Worte zu Instrumenten der Aneignung in einer Welt totaler Entfremdung und das heißt Ausbeutung? Die Frage ist nicht, was die Worte bedeuten oder wie sie klingen, sondern wie sie wirken, was sie erzeugen, welchen Organisationsgrad, welche Analysen, welche Handlungsoptionen, welche Möglichkeitsräume und welche Vorstellungen jenseits des Status quo ermöglichen sie.
Meyer war nicht die Einzige an diesem zuweilen melancholischen, manchmal auch geradezu dystopischen Abend, die in ihrer Durchsage mehr behauptete als argumentierte, mehr politisierte als formulierte. Aber auch das erlaubt die Freiheit der Literatur. Die Dresdner Dramaturgin, Regisseurin und Schriftstellerin Peggy Mädler schlug in ihrer Durchsage nachdenklichere Töne an.
An manchen Tagen denke ich, immer zu laut sein ist keine Option. Dieser hochgedrehte Pegel der Emotion, der Empörung und unversöhnlichen Vehemenz in und außerhalb meines Insta-Accounts. Dieses anhaltende Krisengefühl, der Katastrophenmodus, in dem es sich schwerlich entspannt oder gar interessiert zuhören, nachfragen und Argumente tauschen lässt, denke ich nicht selbst schon manchmal alarmiert oder verzweifelt in Freund und Feind, sind Worte Haubitzen. An manchen Tagen denke ich, Stillsein ist eine Option.
Wenn Stillsein eine Option ist, wieso sollte man dann überhaupt noch schreiben? Und was bedeutet Autorenschaft angesichts der selbstschreibenden Maschinen, die uns immer mehr Aufgaben aus der Hand nehmen wollen? Antworten auf diese Fragen lieferte die Dichterin Monika Rink. Angesichts der gezielten gesellschaftlichen Spaltung durch rechtspopulistische Kräfte und ihre Algorithmen warnte sie kämpferisch vor dem Bedeutungsverlust von Sprache und Literatur.
Angesichts einer nur halbgar entnazifizierten Gesellschaft ist die Bewerbung von Sprachmodellen, die unermüdlich Sprache ohne Rechenschaft produzieren, nicht nur ein Unding, sondern eine geschichtsvergessene Frechheit. Den vielen rechten Kräften, die sich den Weg ebnen, geht es vordergründig um momentane Meinungshoheit, aber vor allem um ein aktives Umschreiben der Vergangenheit und Umbau unserer Erinnerung. Und das sollten wir nicht zulassen und wir dürfen die menschliche Sprache nicht aus der Hand geben.
Allein im deutschsprachigen Raum gingen dem Buchmarkt im vergangenen Jahr 500.000 Leserinnen und Leser verloren. Es waren Durchsagen wie die von Monika Rink, die deutlich machten, dass die Literatur dennoch eine eminent wichtige Rolle in der Beschreibung und Analyse der Gegenwart spielt. Wie Literatur den intellektuellen Austausch, die Fantasie, aber auch das Formulieren und Zuhören fördert, war im Berliner Brechthaus an diesem Abend ganz konkret zu erleben.
Cornelius Wüllenkämper über literarische Stimmen zur Gegenwart. Der gesamte künstlerische Nachlass von Doriot, der geht nach Frankfurt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Das Karikaturamuseum erhält nämlich pünktlich zum heutigen 102. Geburtstag von Vico von Bülow alias Loriot ein besonderes Geschenk. Das gesamte künstlerische Erbe geht als Dauerleihgabe an das Haus, das sich damit als Spezialmuseum für Satire nach 1945 weiter profiliert. Martin Sonntag, das ist der Leiter des Karikaturamuseums für komische Kunst, zum erworbenen Konvolut.
Es handelt sich um mehrere tausend Exponate. Neben den ganzen Zeichnungen, Cartoons, Skizzen, Exposés gibt es auch sehr viele Objekte, auch skurrile Objekte. Und wenn wir uns allein die Plattensammlung anschauen mit knapp 1000 Platten, Langspielplatten.
Zeichnungen, Interieur des Arbeitszimmers, Pfeifen, Manuskripte, Briefe sind darunter und eben auch Schallplatten, wie gerade gehört, des Opernfreundes, der bekanntlich auch einen Ring an einem Abend gestaltet hat. Eine humorvolle, aber letztlich ernste Zusammenfassung von Richard Wagners Ring des Nibelungen, der die immerhin komplexe Handlung auf unterhaltsame Weise erklärt. Der Satiriker Gerhard Polt erhält den neu geschaffenen Bayerischen Kunstpreis. Ministerpräsident Markus Söhner lobte den scharfen Blick und unverwechselbaren Sprachwitz des Sprachkünstlers. Der 83-Jährige habe das kulturelle Selbstverständnis des Freistaates tief geprägt, erhalte deshalb den erstmals verliehenen Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Die Preisverleihung findet am 18. November in München statt. Der Komponist, Organist und Musikmanager Thomas Daniel Schlee ist am 10. November in Wien im Alter von 68 Jahren gestorben. 1957 in Wien geboren, studierte er Orgel, Komposition, Musikwissenschaft in Wien und Paris, trat als Organist auf, spielte CDs ein, wirkte als Juror und Herausgeber. Er war Musikdirektor des Brucknerhauses in Linz, künstlerischer Leiter des Internationalen Brucknerfestes. Von 1999 bis 2003 war er in der Intendanz des Internationalen Beethovenfestes Bonn. Und von 2004 bis 2015 war er Intendant des Festivals Karinthischer Sommer im österreichischen Kärnten. Das Lutherhaus im thüringischen Eisenach wird teils autark und künftig mit Solarstrom versorgt. Pünktlich vor dem 70-jährigen Museumsjubiläum im kommenden Jahr gehe eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb, teilte die Stiftung Lutherhaus Eisenach heute mit. Die historische Bausubstanz des Fachwerkbaus werde nicht berührt. Das Haus erinnert an Luthers Aufenthalt in Eisenach während seiner Schulzeit von 1498 bis 1501.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler. Vielen Dank. Und den Informationen am Abend, da geht es unter anderem um den Korruptionsskandal in der Ukraine und die Klimakonferenz in Belém. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurweg. Danke fürs Zuhören.